ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Glockenschläge und eine Schweigeminute in New York eröffnen die Gedenkfeiern zum Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001. Und damit willkommen zu den Tagesthemen. Die meisten werden sich noch genau erinnern, wo sie waren, als sie heute vor 18 Jahren davon erfuhren, dass islamistische Terroristen Flugzeuge unter anderem in die Türme des World Trade Centers gelenkt hatten. Der Schock der Angriffe veränderte die USA nachhaltig. Fast 3000 Menschen kamen an jenem Tag ums Leben und viele weitere sollten in den Wochen, Monaten und Jahren danach den Spätfolgen zum Opfer fallen. Vor allem erkrankten nach wie vor Feuerwehrkräfte und Ersthelfer, die zu den brennenden Türmen geeilt, dann vom Zusammenbruch der Gebäude überrascht worden waren und giftige Dämpfe und Staub eingeatmet hatten. Jahrelang wurde um ein Gesetz gerungen, das ihnen lebenslange medizinische Versorgung garantierte. Im Juli dann konnte US-Präsident Trump es unterzeichnen. Ein wenig Trost für die Angehörigen. Stephanie Dott.
Es ist inzwischen zur Routine geworden. Trauer um die Menschen, die auch heute noch sterben, weil sie damals anderen das Leben gerettet haben. Jeder von ihnen bekommt einen Platz auf der Gedenktafel. So wie Richard am Freitag. Er ist der 200.
Firefighter. Richard N. Driscoll.
Richard Driscoll war einer der Feuerwehrmänner, die am Tag des Anschlags zum World Trade Center rannten. Seine Krebsdiagnose kam 17 Jahre später. Er bekam Probleme mit dem Herzen, mit der Lunge, Nierenversagen. Der Krebs zerstörte ein System nach dem anderen.
It was just one system after another.
Linda pflegte ihren Mann bis zum Schluss. Richard, über 3 Jahrzehnte bei der New Yorker Feuerwehr, wurde 73 Jahre alt.
He just kept fighting.
Er hat weitergekämpft. Du lernst so vieles, was du nie für möglich gehalten hast. Wir waren stark füreinander. Er war mein Superheld. Und er ist noch immer bei mir.
He was my strength. He was my Superman. He absolutely. And he's still with me.
Der Moment direkt nach Einsturz des ersten Turms. In der Luft schwebt verbranntes Plastik und Elektronik, Treibstoff der Flugzeuge, Asbest aus den Türmen des World Trade Centers. Eine tödliche Mischung. Der giftige Staub liegt bis zu 5 Zentimeter dick auf den Straßen New Yorks und hält sich hartnäckig in der Luft. Die Helfer werden ihm noch monatelang ausgesetzt sein.
Swish and spit, don't swallow yet.
There was this gray dust and it was everywhere.
Dieser graue Staub war überall, in unseren Haaren, Ohren, Nasen, Mund, überall. Und am Anfang trugen wir alle keine Masken. Nur diejenigen, die im Gebäude das Feuer löschten, trugen Sauerstoffmasken. Wir anderen waren ohne Schutz. Die Gifte schlummern Jahre in den Körpern der Helfer, die monatelang aufräumten, bis Krebs oder andere Krankheiten ausbrechen. Ganz abgesehen von den psychischen Folgen. Bei den Helfern der Feuerwehr, der Polizei, den Freiwilligen und Anwohnern, die kurz nach den Anschlägen zurück in ihre Wohnungen gelassen wurden, obwohl die Luft noch giftig war. Am 11. September 2001 starben allein 343 Feuerwehrmänner und es werden immer noch mehr. 343. Damals kam uns diese Zahl unglaublich vor. Am Ende werden es sicherlich über 1000 sein.
Over 1000, I'm sure.
Die Feuerwache 91 im New Yorker Stadtteil Harlem. Die ehemalige Feuerwache von Richard Driscoll.
We now have a moment of silence in observance of the time the second plane struck the South Tower.
Aufruf zur Schweigeminute zu der Zeit, zu der das zweite Flugzeug in die Zwillingstürme krachte. Viele bei der Feuerwehr haben Angst, dass auch sie noch krank werden könnten. Heute trauern sie wieder um ihre ehemaligen Kollegen und um all die anderen Opfer. Er hat es geliebt. Er war 32 Jahre Feuerwehrmann. Das war er. Er hätte nichts anderes sein wollen. Es war ihm eine Ehre. Linda ist stark, selbst in der Trauer um ihren Mann. Denn er selbst habe seinen Einsatz trotz allem nie bereut.
Die Langzeitfolgen dieser Anschläge spüren aber nicht nur die Feuerwehrleute, Ersthelfer und ihre Angehörigen, sondern weiterhin das ganze Land. Und was auf die Terrorakte folgte, Es wurde zu Amerikas längstem Kriegseinsatz, der bis heute andauert. 2 Monate nach den Anschlägen griffen die USA und ihre Verbündeten Afghanistan an und vertrieben die Taliban, die dem Terrornetzwerk Al-Qaida um ihren Chef Bin Laden am Hindukusch Unterschlupf gewährt hatten. Auch die Bundeswehr ist nach wie vor dort im Einsatz. Befriedet ist das Land aber nicht. Am Wochenende brach US-Präsident Trump Verhandlungen mit den wiedererstarkten Taliban ab. Keine guten Aussichten für die Menschen in Afghanistan, die ja auch an den Folgen der Anschläge vom 11. September 2001 zu leiden hatten. Sibylle Licht.
30 Mitglieder dieser Großfamilie sind bei einem Selbstmordanschlag in Kabul verwundet worden. Hayat Khan sagt, sie wollten nur in Frieden leben. Um diese Chance fühlt er sich jetzt gebracht, seitdem US-Präsident Trump Friedensverhandlungen mit den Taliban am Wochenende beendet hat. Terroristen haben die Zwillingstürme in New York angegriffen und daran wird immer noch erinnert. Hier werden unschuldige Menschen getötet, Familien verlieren ihre Angehörigen. Interessiert es niemand? Sind wir keine Menschen? Das Haus der Familie nach dem Selbstmordattentat. Bitterkeit ist nicht nur hier zu hören. Nach so vielen Jahren Krieg hatten viele Afghanen auf ein Friedensabkommen gehofft. Das Leben der Leute wird immer schwieriger. Es gibt keine Arbeit für sie. Die Armut breitet sich aus. Und zugleich haben wir immer mehr Gewalt, Selbstmordattentate, Anschläge. In mehreren Provinzen haben Kampfhandlungen in den vergangenen Wochen zugenommen. Es geht um Gebietsansprüche wie hier in Kunduz im Norden des Landes. Hier leistete die Bundeswehr Aufbauhilfe. Heute kämpfen Regierungstruppen und Taliban um die Provinz. Nichtregierungsorganisationen beobachten die Situation.
Die Sicherheitslage wird sich nach der Aufkündigung der Verhandlungen sicherlich verschärfen, insbesondere vor den Wahlen, Präsidentschaftswahlen, die jetzt Ende des Monats stattfinden sollen. Dazu kommt natürlich auch, dass viele Geber jetzt sich möglicherweise noch stärker zurückziehen, als das schon der Fall ist, weil sie ermüdet sind, keine Verbesserung sehen.
Problematisch auch, die afghanische Regierung war an den Friedensverhandlungen nicht beteiligt, weil die Taliban das so wollten. Präsident Ashraf Ghani stünde für Gespräche, aber erst nach einem Waffenstillstand bereit. Ghani wirbt für sich und will wiedergewählt werden. Ende September sind Präsidentschaftswahlen. Seine Regierung hofft vor allem auf den innerafghanischen Dialog. Die Afghanen sind dazu verdammt, eine Lösung zu finden, politisch, diplomatisch, um dem Land Frieden zu bringen und den Krieg zu beenden. Seit 18 Jahren sind die US-Truppen in Afghanistan. Ihr Ziel, die Taliban zu besiegen, ist noch immer nicht erreicht. Nun will Trump die Soldaten zurückholen. Doch wie das gehen soll, weiß er nicht.
Und dazu Stefan Niemann in Washington. Die Friedensgespräche sind vorerst gescheitert. Heute droht Trump den Taliban aber mit einer Eskalation. Welche Strategie verfolgen die USA denn nun dort?
Eine Doppelstrategie, das ist auch für Donald Trump gar kein Widerspruch. Er hat heute an diesem wichtigen Jahrestag vor dem Pentagon Amerikas Feinden nochmal den Kampf angesagt. Er hat unbedingte Verteidigungsbereitschaft signalisiert und hat sich damit gebrüstet, die Aufrüstung des US-Militärs vorangetrieben zu sein. Die USA seien sozusagen unschlagbar. Er hat aber die Taliban gar nicht wörtlich erwähnt, denn gleichzeitig, so ist die Überzeugung vieler hier in Washington, treibt Trump seine Abzugspläne oder Teilabzugspläne voran, weil er ja im Wahlkampf versprochen hatte, die teuren und blutigen und verlustreichen Kriege Amerikas im Irak und in Afghanistan zu beenden. Und dieses Wahlversprechen will er nun zumindest zum Teil einlösen, indem er 5.000 US-Truppen zurückholen will. Das ist nun zunächst mal in Stocken geraten, aber wir sind überzeugt, dass er daran festhält, auch weil er weiß, dass die Mehrheit der Bevölkerung, selbst der US-Veteranen, 60% laut Umfragen etwa, den Einsatz in Afghanistan für nicht mehr sinnvoll halten. Insofern fühlt sich Trump da in der Mitte der Gesellschaft sozusagen.
Aber wenn die Amerikaner das umsetzen und den Großteil ihrer Truppen abziehen aus Afghanistan, was würde das denn für die Lage dort im Land bedeuten?
Ja, nach Einschätzung der meisten Afghanistan-Experten wird die Lage in Afghanistan dadurch nicht sicherer. Die Frage ist ja, wer stößt in dieses Vakuum? Es könnten die Taliban, es könnten Extremisten sein. Auch die Bundeswehr muss sich fragen, ob sie dann mit den Amerikanern schrittweise rausgeht oder etwa dieses Vakuum selber auffüllt mit einem größeren Risiko. Es droht aber auch, was viele hier in den USA befürchten, nämlich dass Afghanistan dann wieder ein Rückzugsort für Terroristen und Extremisten sein könnte. Dann wären wir wieder da, wo wir vor 18 Jahren waren, sagen viele, die die Schritte des Präsidenten hier kritisieren. Also insofern, die USA sind in einem Dilemma. Viele wollen raus, aber die meisten wissen, eigentlich kann man jetzt noch nicht vollständig abziehen.
Stefan Niemann, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Washington. Ja, der Krieg in Afghanistan und kein Ende. Ein Kommentar von Michael Stempfle vom Südwestrundfunk.
Nach den Anschlägen vom 11. September wollten wir unseren Freunden in den USA beistehen. Auf die typisch deutsche Art natürlich. Im Vordergrund nicht das Militärische. Nein, wir bilden Polizisten aus und sorgen dafür, dass Kinder zur Schule gehen können. Das alles am besten ohne Konflikte vor Ort. Moralisch sauber. Ich glaube, es ist an der Zeit, sich ehrlich zu machen. Wenn die Amerikaner jetzt aus Afghanistan rausgehen sollten, dann müssen wir schnell hinterher, denn wir sind zu schwach, um eigenständig vor Ort zu bleiben. Viele, vielleicht auch Sie zu Hause, fänden den vollständigen Abzug gut. Dann lassen Sie uns über die Folgen reden. Die Taliban werden sich in weiten Teilen des Landes wieder durchsetzen. Wir sollten nicht glauben, dass wir die Erfolge wie die Schulausbildung für Kinder halten könnten. Al-Qaida wird vermutlich wieder an Macht gewinnen, also die Gruppierung, die die Anschläge vom 11. September geplant und in Auftrag gegeben hatte. Und auch der Islamische Staat könnte wieder Zulauf gewinnen, denn Al-Qaida und der IS stehen in einem Konkurrenzverhältnis. Das Erstarken der einen Gruppierung ist schon Motivation genug für die andere. Geht uns alles nichts an? Nun, auch die Zahl der Flüchtlinge aus Afghanistan wird dann weiter steigen und die jetzt schon fragwürdigen Abschiebungen dorthin werden dann kaum noch durchsetzbar sein. Mein Fazit: Wir sollten aufhören zu glauben, dass wir Wohlstand und Sicherheit in Deutschland gepachtet hätten. Wir müssen uns dafür anstrengen, uns engagieren, unsere Zusagen gegenüber der NATO einhalten. Mit dem Gefühl der moralischen Überlegenheit lösen wir keine Probleme. Unsere Lehre aus 9/11 und dem Afghanistan-Einsatz sollte sein: Schluss mit der Scheinheiligkeit.
Michael Stempfle kommentierte. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen sich die deutsche Regierungschefin als Klimakanzlerin feiern lassen durfte. Über die Jahre ist die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz aus Sicht der Kritiker in Dornröschenschlaf gefallen. Doch daraus scheinen Angela Merkel und ihr Kabinett nun aufgeweckt worden zu sein, nicht zuletzt durch die Fridays for Future-Bewegung. Jedenfalls stand das Thema heute erstmals seit langem wieder im Mittelpunkt einer Generaldebatte im Bundestag. Mit flammenden Appellen und zumindest rhetorischem Tatendrang. Marie von Mallinckrodt berichtet.
Sie sind in der Substanz eine Ankündigungskoalition.
Wir werden auf dem Weg möglicherweise auch Moralweltmeister werden.
14 Jahre lang Stillstand, insbesondere beim Klimaschutz.
Sie muss sich einiges anhören. Es geht um Angela Merkels Agenda, die Zukunftsvorstellungen und Ziele der Großen Koalition. Für die Opposition zu schwammig. Aus Sicht der AfD, die bei der Haushaltsdebatte als größte Oppositionspartei als erste reden darf, steht es schlecht um vieles im Land. Die Klimaschutzpolitik ein Unding.
Vorgeblicher Klimaschutz ist nichts anderes als ein monströses Deindustrialisierungsprogramm, verbunden mit veritabler Arbeitsplatzvernichtung. Sie verschwenden Abermilliarden, um imaginierte Weltuntergänge in ferner Zukunft abzuwenden.
Von Weltuntergang redet heute hier außer Alice Weidel niemand. Aber fast alle über die Erderwärmung. Schließlich will das Kabinett demnächst seine klimapolitischen Vorhaben präsentieren. Merkel spricht von einer Menschheitsherausforderung, sieht sogar selbst Nachholbedarf, plädiert, ohne sehr konkret zu werden, für Innovation und Forschung mit Hilfe der sozialen Marktwirtschaft.
Und ich sage voraus, wenn ich mir den Ausbaupfad für erneuerbare Energien anschaue und die Zahl der Unternehmen, die ihre Zulieferer nur noch klimaneutral zuliefern lassen will oder grünen Strom verwenden will, dann frage ich mich, ob wir genug grünen Strom haben werden, um überhaupt die Anforderungen in diesem Bereich zu bestehen.
Die Grünen ganz selbstbewusst demonstrieren, dann macht doch endlich. Die Vorschläge aus den Reihen von Union und SPD überbieten sich seit Längerem. CO2-Steuer, nationaler Emissionshandel, finanzielle Anreize. Die FDP bangt um ein Abrücken von der schwarzen Null, will stärker in neue Technologien investieren.
Ein anderer Mehrwertsteuersatz auf Wurstwaren in Deutschland wird das Weltklima nicht retten. Und auch eine Debatte über das Verbot von Inlandsflügen in Deutschland wird uns auch nicht sehr helfen.
CDU und CSU fordern zwar kein Verbot, doch es wird unter anderem über höhere Abgaben für Billigflüge nachgedacht. Die CSU-Landesgruppe hat neulich ein eigenes grünes Konzept ins Spiel gebracht.
Dann haben wir mit diesem Zukunftspaket auch eine echte Chance auf ein ökologisches Wirtschaftswunder in unserem Land. Wir waren in der Vergangenheit auch immer die Marktführer, wenn es um Green Technology ging.
Es grünt so grün, auch in der Union. Plötzlich neue Farbenspiele, neue Hoffnung, dass die Klimapolitik aus dem ein oder anderen Umfragetief herausführt. Grünes Terrain will verteidigt werden, trotzdem ein Angebot der kleinsten Oppositionspartei.
Wenn Sie etwas vorlegen, was wirklich dazu hilft, die Klimaziele einzuhalten und wenn Sie jetzt sofort anfangen, dann sind wir bereit, mit Ihnen darüber zu verhandeln.
Doch Union und SPD liegen noch weit auseinander. Entschieden ist nichts. Daher bleibt's für heute beim Appell.
Das Klimakabinett am 20. September muss die Weichen stellen, damit wir die Klimaziele 2030 erreichen.
Ein bisschen mehr Austausch zwischen SPD und Union muss es dann wohl noch geben. In 10 Tagen wollen Angela Merkel und ihr Kabinett konkrete klimapolitische Vorhaben präsentieren.
Dieser Mann fuhr schon als Baby auf der Überholspur. So steht es jedenfalls in der heute erschienenen offiziellen Biografie des österreichischen Ex-Kanzlers Sebastian Kurz. Zu viel der Ehre finden selbst seine Anhänger und so wurde schon vorab genüsslich gespottet über die Heldenhuldigung zwischen 2 Buchdeckeln. Gleichwohl ist Kurz noch immer der mit Abstand beliebteste Politiker des Landes. Nach der Veröffentlichung des Videos einer feuchtfröhlichen Sommernacht auf Ibiza und den damit verbundenen Korruptionsvorwürfen gegen seinen damaligen Vizekanzler von der FPÖ war die Regierungskoalition ja geplatzt und nun steht das Land vor Neuwahlen. Ob Kurz Beliebtheit ihn dabei allerdings auch zurück ins Amt führen wird, das ist alles andere als sicher. Michael Mandlik.
Sebastian Kurz!
Als Spitzenkandidat seiner konservativen Partei ÖVP ist er laut allen Umfragen der Favorit der bevorstehenden Nationalratswahlen in Österreich. Mit satten 15 Prozentpunkten Vorsprung rangiert Sebastian Kurz derzeit zwar weit vor seinen schärfsten parteipolitischen Konkurrenten, den Sozialdemokraten und den Rechtspopulisten. Doch sein Weg zurück zur Macht könne ihm, so Kurz, dennoch verbaut werden. Etwa durch ein rot-grün-liberales Mehrheitsbündnis oder aber auch durch eine Allianz seines ehemaligen Koalitionspartners FPÖ mit den Sozialdemokraten.
Wenn es eine andere Mehrheit gibt, dann wird die genutzt werden. Das ist in Deutschland ja nicht so bekannt, aber die Sozialdemokratie in Österreich und die Freiheitlichen, die arbeiten bei uns sehr wohl zusammen. Auf regionaler Ebene in einem Bundesland, nämlich dem Burgenland. Und die haben auch im Parlament jetzt gemeinsame Sache gemacht.
Die Vorgeschichte. Als im Zuge des Ibiza-Videos und des Rücktritts von FPÖ-Parteichef Strache der damalige Bundeskanzler Kurz auch den Rauswurf des umstrittenen FPÖ-Innenministers Kickl aus dem Kabinett veranlasste, waren als Reaktion sämtliche FPÖ-Minister zurückgetreten. Rechtspopulisten und Sozialdemokraten hatten sich daraufhin im Parlament verbündet und die Restregierung Kurz samt Bundeskanzler gestürzt.
Sie beide haben eine großartige Beziehung.
In einem aktuellen Wahlwerbespot der FPÖ, einem fiktiven Krisenberatungsgespräch zwischen dem designierten Parteichef Norbert Hofer und einem Sebastian Kurz-Darsteller, zeigt sich Hofer als verständiger Partner, der eine Wiederaufnahme der geplatzten Beziehung zwischen ÖVP und FPÖ anstrebt.
Oft braucht es nur einen kleinen Schubser, um gemeinsam weiterzumachen.
Derweil streut die Nummer 2 der FPÖ, Herbert Kickl, in Polit-Talkshows Rosen in Richtung der SPÖ-Spitzenkandidatin.
Frau Rendi-Wagner, es wird Sie vielleicht überraschen, aber ich finde Sie eigentlich ganz sympathisch. Ja? Und ich denke, dass das auch zum Ausdruck gekommen ist in inhaltlicher Arbeit, nämlich weil wir einiges an gemeinsamen Beschlüssen auf den Weg gebracht haben. Das ist auch
das große Doch die Problem, so umworbene zeigt die kalte Schulter, vorerst ganz jedenfalls. Ganz
ich entscheide, wer auf Bundesebene oder mit wem wir auf Bundesebene eine Koalition nach dem 29. September machen werden, nach der Wahl. Und das habe ich immer gesagt und das sage ich Ihnen heute noch einmal. das wird nicht die Freiheitliche Partei Österreichs sein.
Tatsächlich aber gibt es in Österreich bereits seit 4 Jahren eine Liaison zwischen Sozialdemokraten und Rechtspopulisten im südöstlichen Burgenland. Mit SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil an der Spitze sieht es dort, nach Ansicht von Beobachtern, nicht unbedingt nach einer krisengeschüttelten Beziehung aus.
Die Stimmung im Land, die ist, seit die rot-blaue Koalition nach der Landtagswahl 2015 ins Leben gerufen worden ist, nicht schlecht. Rot-blau arbeiten in der Regierung friktionsfrei zusammen. Beschlüsse werden gemeinsam gefasst.
Die Befürchtung des Sebastian Kurz, sich trotz sicheren Stimmen Vorsprungs am Ende dennoch als politisch Verschmähter wiederzufinden, sie scheint also so abwegig nicht.
In knapp einer Woche wählt auch Israel ein neues Parlament. Ministerpräsident Netanyahu hat jetzt mit Äußerungen im Wahlkampf heftige Kritik geerntet. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Der israelische Ministerpräsident kündigte an, im Falle eines Wahlsieges große Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Es geht um einen Streifen entlang der Grenze zu Jordanien, das Jordantal und weitere Gebiete nördlich des Toten Meeres. Zusammen machen sie etwa 30% des Westjordanlandes aus. Für Israel ist die Region von strategischer Bedeutung. Netanjahus Äußerungen lösten bei den Palästinensern Empörung und international Proteste aus. Nach Ansicht der Bundesregierung wäre eine Annexion ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Der Hongkonger Bürgerrechtsaktivist Wong hat Deutschland um weitere politische Unterstützung für die Demokratiebewegung gebeten. In Berlin forderte der 22-Jährige unter anderem freie Wahlen für die chinesische Sonderverwaltungszone. Seine Begegnung mit Bundesaußenminister Maas am Montag rief unterdessen Spannungen zwischen Deutschland und China hervor. Der chinesische Botschafter in Berlin, Wu, sagte, er habe dem Auswärtigen Amt die tiefe Unzufriedenheit der chinesischen Führung übermittelt. In Peking sei der deutsche Botschafter einbestellt worden. Die Börse in Hongkong hat der Londoner Börse überraschend ein Übernahmeangebot gemacht in Höhe von umgerechnet rund 35 Milliarden Euro. Sie will damit nach eigener Aussage einen neuen weltweiten Marktführer unter den Börsenbetreibern aufbauen. Mehr dazu jetzt aus der Frankfurter Börse von Markus Gürne.
Es geht nicht nur um Geld bei diesem Vorhaben, es geht auch um Einfluss. Die frühere britische Kronkolonie möchte sich gerne den Finanzplatz des ehemaligen Empires einverleiben, das durch den Brexit gebeutelt und gesellschaftlich in Auflösung zu sein scheint, wie die vergangenen Tage zu beobachten war. Hinter Hongkong steht das immer machtbewusstere China und dessen Griff nach London würde bedeuten, dass Peking über den Finanzplatz Einfluss auf Wirtschaft, Unternehmen und Banken erhält. Bis zum 9. Oktober muss die Hongkonger Börse ein bindendes Angebot vorlegen. In London reagiert der Betreiber des Finanzplatzes zurückhaltend britisch. Das Angebot sei nicht abgestimmt und stehe unter Vorbehalt, heißt es. Sollte es aber angenommen werden, dürfte sich auch die deutsche Börse in Frankfurt ärgern. Sie wollte einst mit der Londoner Börse fusionieren, was die EU-Kommission allerdings verhinderte.
In Schottland hat das höchste Gericht die Zwangspause für das britische Parlament für unrechtmäßig erklärt. Premierminister Johnson hatte die Abgeordneten in der Nacht zu Dienstag für 5 Wochen nach Hause geschickt. Das sei offenbar mit der Absicht erfolgt, das Parlament im Streit über den Brexit kaltzustellen, so die Begründung der Richter. Endgültig entscheidet das oberste britische Gericht, der Supreme Court, in der Sache. Die Verhandlungen sollen am Dienstag kommender Woche beginnen. Heftige Unwetter auf Mallorca. Vor der Küste der spanischen Ferieninsel wurden 2 Tornados gesichtet. Flugzeuge wurden teilweise umgeleitet. Stürme, starker Regen und Hagel knickten Bäume um und lösten Überschwemmungen aus. Der heutige Schulbeginn wurde in mehreren Orten auf morgen verschoben.
Solche Stürme und extreme Regenfälle wie jetzt auf Mallorca, die hängen auch mit dem Klimawandel zusammen. Die Forscher sind sich sicher, dass mit steigenden Temperaturen auf unserer Erde auch extreme Wetterlagen zunehmen. Und so suchen auch uns immer häufiger sintflutartige Güsse heim, die U-Bahn-Stationen, Straßen oder gleich ganze Stadtteile unter Wasser setzen, die Keller voll und die Gullis überlaufen lassen. Gegen solche Wassermassen müssen sich Kommunen, aber auch Privatleute ganz anders wappnen als bisher. Philipp Wundersee.
Er kommt plötzlich und er hat Folgen. Starkregen.
Die Starkregen haben in dem Maß zugenommen und auch in ihrem Volumen zugenommen, dass man einfach sagen muss, ein absoluter Schutz an der Stelle ist nicht möglich.
Überflutete Straßen, Keller laufen voll. Je lokaler der Regen, desto gefährlicher wird er.
Die großen Probleme sind halt, dass Städte in der Regel ja komplett versiegelt sind. Es gibt wenige Flächen, die tatsächlich eine Versickerung von Regenwasser zulassen.
Unterwegs in Köln. Der Reinigungstrupp kümmert sich um verstopfte Gullis. Immer wieder kann auch deshalb das viele Wasser nicht abfließen. Im Schnitt reinigen sie jeden Gulli, den sogenannten Sinkkasten, einmal im Jahr.
Wir haben also mittlerweile hier umgestellt auf Saugfahrzeuge. Wir sind sehr schonend, die Reinigung. Wir können also die Sachen aussaugen. Wir brauchen diese schweren Sachen nicht mehr anzuheben. Und somit sind wir eigentlich relativ schnell durch. Wir haben eine Tagesleistung von rund 185 bis 200 Sinkkästen, die ein Fahrzeug schafft.
Eine Gefahrenkarte der Stadt Köln. Je blauer die Straße, desto gefährdeter ist sie für Starkregen. Genau hier treffen wir Jürgen Becker von den Kölner Entwässerungsbetrieben. Er sagt, die Versiegelung der Stadt habe sich über die Jahre nicht groß geändert, das Wetter aber schon. Es brauche mehr solcher langen Entwässerungsrinnen und das Absenken von Straßen hin zu Freiflächen.
Es gibt auch Maßnahmen, wo Grünflächen genutzt werden, Multiflächen. Das heißt, also, zum Teil sind es Flächen, die halt für die Freizeit genutzt werden, aber dann halt mit einer Bodensenke versehen werden, sodass das Wasser dann von den befestigten Flächen sich da in dieser Bodensenke beispielsweise sammeln kann.
In Gelsenkirchen treffen sich heute mehr als 500 Starkregenexperten. Für den Ausbau der Kanalisation fehle vielen Kommunen das Geld, so die Ingenieure. Weil laut Klimaforschern die Niederschlagsextreme aber weiter zunehmen werden, sollten auch Privatleute vorsorgen.
Wenn ich eine Außentreppe am Gebäude habe, die zu einer Kellertür führt, vielleicht ein Vordach ersetzen, dass das Wasser anders so ablaufen lässt. Oder ich baue vielleicht eine kleine Mulde in den Vorgarten rein, die gezielt geflutet werden soll, wenn der starke Regen kommt.
Der kam in Wuppertal im Mai 2018. Bis zu 100 Liter pro Quadratmeter und das in weniger als 90 Minuten. Um dieses Phänomen zu bändigen, testen Städte zum Beispiel neue Gullis. Mit Längs- statt mit Querstreben. Und sie setzen auf begrünte Flachdächer.
Sodass das Regenwasser nicht direkt vom Dach in die Kanalisation fließt, sondern erstmal wie eine Art Schwamm aufgehalten wird. Hat auch den großen Vorteil bei heißen Temperaturen, dass hier das Ganze wie eine Art Schwamm fungiert und dann für ein angenehmeres Klima bei extremen Hitzesituationen sorgt.
Die Städte und ihre Bewohner müssen sich anpassen, Konzepte finden, um das Wasser zu bändigen. Denn der Starkregen, er wird wiederkommen.
Und das führt uns natürlich zum Wetter und zur Frage an Donald Becker. Ist denn die Starkregengefahr auf Mallorca jetzt vorbei?
Nicht unbedingt. Vielleicht auf Mallorca, ja, aber der Osten von Spanien ist noch bedroht. Und der Grund dafür ist ein sogenannter Kaltlufttropfen, so nennen wir Meteorologen das. Das heißt, über den Köpfen der Leute kalte Luft, unten ist es recht warm und das produziert dann diese riesigen Gewitterwolken. Wir können uns mal auf dem Niederschlags- und Wolkenvorschaufilm hier die Situation anschauen. Da sehen wir nicht nur die Balearen sind betroffen, sondern auch der Norden von Algerien, von Marokko zum Teil. Also hier in den nächsten Tagen, also das gilt auch für morgen und für übermorgen, wirklich kräftige Regenfälle, örtlich eng begrenzt durch diese Gewitter, dann auch Unwettergefahr mit entsprechenden Überflutungen. Es können bis zu 300 Liter Regenwasser pro Quadratmeter fallen. Das ist so der halbe Jahresniederschlag von Berlin. Bei uns morgen sehen wir hier noch sehr viele Wolken, die dann aber aufgelöst werden. Dann kommt noch mal ein Tiefausläufer hinterher am Freitag, der dann über uns hinwegzieht, am Samstag sich dann im Südosten auflöst und danach kommt ein Hochdruckgebiet. Das wäre jetzt eigentlich schon die Kurzfassung gewesen. Wir gucken trotzdem noch ein bisschen in die Nacht und da gibt es jetzt so ein Regengebiet, das erstreckt sich vor allem von Hessen bis rauf zur Ostsee. Dort regnet es noch zeitweise, davor funkeln die Sterne zum Teil noch und auch jetzt in Oberschwaben und in Oberbayern gibt es ein paar kräftigere Schauer, die in Richtung Osten ziehen. Auch von Nordwesten her wird es zwar auflockern, aber ein paar Schauer werden im Verlauf der Nacht immer noch über uns hinwegziehen. Trotzdem bleibt es mild, beziehungsweise gerade deswegen bleibt es mild, weil viele Wolken da sind. Überwiegend 17 bis 12 Grad Tiefstemperaturen, nur örtlich ein bisschen frischer. Und morgen Vormittag gibt es dann dieses dichte Wolkenband, vor allem noch über der Mitte Deutschlands, auch im Norden noch vereinzelte Schauer, im Süden aber schon weitgehend trocken. Zum Nachmittag werden die Aufheiterungen zunehmen. Diese Mischfront zieht nach Osten raus, wird allgemein von Südwesten und Westen her immer mehr aufgelöst, immer sonniger wird es bei Temperaturen, die dann zwischen 20 und 25, örtlich 26 Grad liegen zumeist. Der Wind im Süden schwach, an der Nordsee auch frisch bis mäßig. Und der Trend für die nächsten Tage, Freitag haben wir gesehen, nochmal ein Tiefausläufer, der durchzieht mit leichtem Regen. Samstag, vor allem in Niederbayern, noch recht bewölkt. Aber die Temperaturen steigen dann wieder deutlich an.
Donald Becker, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger, die mit ihren Gästen das Thema diskutiert. Sind Krankenhäuser gefährlich für Patienten? Um 0 Uhr hat dann Kirsten Gerhardt im Nachtmagazin die neuesten Nachrichten und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.